Guten Morgen. Ich freue mich heute wieder mit euch in Gottes Wort reinzuschauen, von seiner Wahrheit zu hören, Jesus Christus und das Evangelium zu betrachten. Und wir wollen dafür in unserer Predigtreihe von dem Propheten Maleachi im Alten Testament weitermachen. Ihr dürft gerne dieses Buch aufschlagen, Maleachi Kapitel 2. Die Verse 1 bis 3 sind heute unser Predigttext. Das ist das Buch, das letzte Buch im Alten Testament in unseren Bibeln. Und heute geht es in Kapitel 2 weiter, die Verse 1 bis 3. Ich möchte uns den Text einmal vorlesen und danach mit euch beten. Da sagt Gott folgende Worte: Und nun, ihr Priester, an euch ergeht dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue euch Mist in das Angesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Das ist unser Predigttext heute und ich möchte jetzt noch einmal beten. Wem es möglich ist, der darf aufstehen, aber auch gern sitzen bleiben. Ja, Jesus Christus, du siehst diese Worte, du kennst die Gefühle, die dabei einhergehen. Ist ja in gewisser Weise schrecklich und dramatisch und auch irgendwie peinlich bloßstellend und hart. Ich möchte dich deswegen bitten, dass du heute das durch deinen Geist und deine Worte ausrichtest, was du vorhast. Dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern in den Herzen Veränderung schafft, unseren Glauben stärkt, Glauben weckt, uns neu zeigt, was es bedeutet, ein Sünder zu sein, der nichts als deine Strafe zu erwarten hat. Und das war, dass wir wieder neu dankbar dafür sind, dass du trotzdem Rettung schenken kannst und wir ein Evangelium haben, an das wir glauben dürfen. Bitte, Jesus, sprich durch diese Predigt zu unseren Herzen. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Wenn man diese drei Verse durchliest, so fällt in Vers 2 auf, dass dieses grundsätzliche Thema, das wir bisher im ersten Kapitel gehabt haben, nämlich die Tatsache, dass dem Namen Gottes Ehre bereitet werden soll, dass dieses Thema noch einmal vorkommt. Also es geht immer noch sozusagen um die gleiche Thematik, nämlich wird Gottes Namen Ehre gegeben durch einen Gottesdienst, der nach seinem Willen entspricht. Ein Gottesdienst nicht einfach nur hier dieses Sonntagsversammeln oder damals der Tempeldienst, sondern im Gottesdienst des Lebens. In dem, was wir Tag ein, Tag aus tun, denken, sagen, wird Gott damit Ehre gebracht. Hat seine Herrlichkeit, hat er darin ein Gewicht, kommt er darin zur Geltung? Dieses Thema finden wir immer noch in Vers 2 und damit ging es in Maleachi 1, Vers 6 los, als Gott sagt, ein Sohn soll den Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? So hat Gott diese Anklage oder dieses Gespräch in Maleachi mit dem Volk eingeleitet. Und dieses mein Name, das kommt immer wieder in dem ersten Kapitel vor. Und das treffen wir auch hier. Im Zentrum dieser Verse steht immer noch Gott selbst. Gott wird Gottes Namen Ehre gegeben. Und Gott setzt dieses Thema von dem Gottesdienst fort. Er dreht quasi nochmal eine Schleife. Wir haben es gemerkt, irgendwie, es geht ja die ganze Zeit, diese ganzen Verse, immer so um das Gleiche. Und zwischendrin gab es hoffnungsvolle Ausblicke in Kapitel 1, Vers 11, wo wir gesehen haben, Gott wird die Menschen reinigen, wird ein Volk reinigen, das seinem Namen reine Opfergaben darbringt, das ein Leben zu seiner Ehre leben wird. Und nach Vers 11 gibt es wieder weiter, dass er schildert, dass das Volk das eigentlich nicht tut und dass der Mensch von sich selbst aus Gott nicht groß macht und ihn liebt. Und auch nach dieser Schleife haben wir in Vers 14 damit geendet, dass Gott wieder einen hoffnungsvollen Ausblick gibt und sagt, ich bin ein großer und furchtbarer König. Und dieses große König, das haben wir nachgeschaut, bedeutet genauso, dass er der König ist, der nicht nur Gericht, sondern auch Rettung schenken kann, wie es in den Psalmen vorkommt. Und jetzt, nach wieder diesem wunderbaren Ausblick, Hoffnung, solche dramatischen Worte in diesen ersten drei Versen. Gott spricht in Vers 1, Kapitel 2, Vers 1, konkret die Priester an. Er sagt, und nun, ihr Priester, an euch ergeht dieses Gebot. Wir haben bisher gesehen, dass das gesamte Volk als allgemeines Priestertum, welches es sein sollte, Gott nicht die Ehre bringt und in ihrem Opferdienst, im Gottesdienst, im Leben. Und Gott spricht aber hier jetzt konkret die Priester an, weil sie die geistliche Führung des Volkes übernehmen sollten. Es ist quasi, als ob Gott in einer Gemeinde feststellt, es läuft nicht so, wie es sein sollte, und er schildert diese Probleme und sagt dann, ihr Ältesten, ihr Prediger, jetzt habe ich euch etwas zu sagen. Weil sie Ältesten, die Prediger oder hier die Priester, die geistliche Führung übernehmen sollten, im Vorbild. Sie waren es, die das Volk lehren sollte, was rein, was unrein ist, was ein Leben für Gott ausmacht. Und sie waren es, die das Volk zur Gottesanbetung anleiten sollten. Spurgeon hat einmal folgenden Vergleich gebracht zu der damaligen Zeit. Er hat gesagt, es ist die eine Sache, ob bei einem Menschen die Armbanduhr falsch geht. Dann wird ein Mensch zeitlich in die Irre geführt. Aber es ist ein Unterschied, ob der Kirchturm, an dem sich alle orientieren, ob der falsch geht. Weil dann werden alle in die Irre geführt. Dieses Beispiel hat er gebracht. Und genau das finden wir im Text. Gott hat gezeigt, die Uhren beim ganzen Volk laufen alle kreuz und quer. Da lief alles schlecht. Und jetzt geht er aber ins Zentrum und sagt, wisst ihr was, der Kirchturm, der Ort, der euch Orientierung und Weisung und Leitung geben sollte, der ist falsch eingestellt und führt euch in die Irre. Und Gott spricht die Priester an und zeigt aber an ihnen ein Problem und eine Konsequenz, welches jeder Mensch hat und welche jeder Mensch zu befürchten hat. Also er zoomt quasi rein, schaut die Priester an, aber zeigt an ihnen ein Problem und eine Konsequenz, die letztendlich allen Menschen gilt und die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Wir haben gemerkt, der Tonfall in dem Text ist hart und auch in gewisser Weise bloßstellend. Da ist das Wort Mist oder Kot tatsächlich in der Bibel und Gott verwendet es, was er mit ihnen tun wird. Es beginnt aber eigentlich schon im ersten Wort. Dieses und nun, ihr Priester, ist eigentlich eine Einleitung für ein Gerichtsurteil. Also es findet sich zu einem in der damaligen Welt wieder, als aber auch in mehreren Propheten. Es ist, der Richter schlägt mit seinem Hammer auf das Holz und sagt, und nun, jetzt hören wir, was passiert. So leitet Gott schon diese drei Verse ein, mit diesem Gerichtsurteil. Und dann sagt er an euch, ergeht dieses Gebot. Dieses Gebot ist aber mehr als einfach nur etwas, du sollst jetzt das tun. Dieses Gebot ist eine Verordnung, eine Anordnung, nicht einfach nur eine Aufforderung, sondern eine Anweisung, die bei Nichtbefolgen eine Konsequenz bringt. Wie wenn der Staat sagt, du sollst nicht zu schnell fahren, dann wissen wir ganz genau, wenn ich es aber tue, hat es auch eine Konsequenz. Und das macht Gott hier. Er sagt, an euch geht ein Gebot, eine Aufforderung, was ihr tun sollt. Aber ihr dürft wissen, wenn ihr das nicht tut, dann gibt es eine klare, benannte Konsequenz, die ganz sicher eintreten wird. Und wie wird diese Konsequenz hier beschrieben? In Vers 2 haben wir ein Wort, das sich dreimal wiederholt. Und das ist das Thema vom Fluch. Er sagt, so werde ich den Fluch unter euch senden, eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht. Dreimal kommt dieses Wort, dieses Thema des Fluches vor. Auch das war bereits in Malachi 1, Vers 14 vorhanden, wo Gott sagt, dass derjenige, der ein Betrüger ist und Gott nicht die Ehre bringt, den Fluch zu erwarten hat. Und dieses Thema wird hier als Konsequenz vertieft. Was ist denn nun die Anordnung, die Aufforderung, die Gott hier gibt? Und dieses Thema ist neu. Gott sagt, ihr sollt es hören und zu Herzen nehmen. Das Thema, das Wort, dieses Herz, ist neu in unserer bisherigen Betrachtung. Bisher hat Gott in dem ersten Kapitel einfach nur von außen beschrieben, was falsch läuft. Also hat dargestellt und geschildert, schau mal, diese Sachen, ihr ehrt mich nicht, da macht ihr diese Sachen falsch, das ist euer Problem, ihr tut es nicht, ihr tut meine Gebote übertreten, ihr ehrt mich nicht. Er hat es sozusagen von außen betrachtet und jetzt geht es weg von der Betrachtung der äußeren Umstände auf den Kern, aufs Innere und das ist das Herz des Menschen. Gott geht weg von der äußeren Betrachtung und spricht jetzt das Kernproblem, den Ursprung der Sünde und eines falschen, sündigen Gottesdienstes an. Er spricht zum Herzen des Menschen. Er sagt, hört und nehmt es zu Herzen. Wo sollte die Liebe zu Gott und der Gottesdienst beginnen? In 5. Mose 6, 5 haben wir die Aufforderung, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Also die Liebe zu Gott, für ihn zu leben, sollte ihren Ursprung wo haben? Womit sollte es anfangen? Mit dem Herzen, von innen heraus. Und deswegen spricht Gott jetzt dieses Problem des Volkes an. Diese Aufforderung, es zu Herzen zu nehmen, ist in gewisser Weise ein Schrei, eine Aufforderung umzukehren und Buße zu tun, weil sonst eine Konsequenz erfolgt. Aber dieser Text schildert uns nicht nur das Reden zum Herzen, sondern eine schreckliche Konsequenz. Er gibt uns schon eine Antwort, was denn passiert. Guck mal, das Schlimme an unserem Text ist nicht einfach nur die Konsequenz oder dass da jetzt diese Aufforderung des Redens zum Herzen ist, sondern die Antwort. Guck mal, es heißt, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu Herzen nimmt, meinen Namen Ehre zu geben, sonst kommt der Fluch, werde ich eure Segnung verfluchen. Und dann sagt Gott, ja, ich habe sie schon verflucht, am Ende von Vers 2, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Also wir haben hier das Reden Gottes zum Herzen, aber wir haben hier eine Schilderung, welche Konsequenz es bringt, nämlich keine. Gott sagt, nehm's zu Herzen, kehr um, hör auf mein Reden. Und welche Reaktion des Menschen wird uns hier geschildert? Keine. Dass der Mensch das Reden nicht zu Herzen nimmt. Dass der Mensch nicht umkehrt und nicht auf Gott hört. Dass der Mensch in seinem Kern, in seinem Inneren Gott nicht hören will und dass er nicht umkehren will. Wir wollen uns deswegen gemeinsam anschauen, was sagt die Bibel denn über das Herz des Menschen? Hier dieses Reden zum Herzen, keine Anforderung, was sagt die Bibel dazu? Wenn man das Wort Herz nimmt, so hat es rein sprachlich im Hebräischen den Ursprung oder von der Wurzel den Kern oder den Mittelpunkt einer Sache. Das ist so die sprachliche Wurzel davon. Und das Herz wird in der Bibel verwendet, um den Kern der menschlichen Person, also die Steuerzentrale, das, wo unser Handeln entspringt, um das anzusprechen. Das Herz des Menschen ist der Sitz unseres Denkens, Fühlens und Wollen. Also Denken, Fühlen, Wollen, diese Dinge kommen alle vom Herzen. Und es gibt unzählige Bibelstellen, wo das Wort Herz in Verbindung mit einem von diesen drei Sachen genannt wird. Mit Denken, Verstehen, Fühlen oder auch letztendlich dem, was der Mensch will, welche Beweggründe er hat, welche Motive, was ihm antreibt, welche Wünsche er hat. Und eben daraus resultierend seine Handlungen und Worte. Also das ist dieses Thema des Herzens. Und wir beschäftigen uns damit mit folgender Frage. Ist der Mensch im Kern gut oder böse? Das ist die Frage, die wir uns anschauen. Wenn die Bibel das Herz, den Kern des Menschen schildert, was sagt sie uns? Bist du, bin ich, im Kern, in unserer Wurzel, sind wir gut oder sind wir böse? Wie ist der Mensch? Ich will euch einen Vers geben, und zwar Sprüche 4, Vers 23, als Beleg für diese Formulierung des Herzens, weil da eine sehr allgemeine Aussage getroffen wird über das, welche Bedeutung das Herz hat. Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es folgendermaßen: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Warum? denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder man kann auch sagen, von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Also, wie du dein Leben gestaltest, welche Entscheidungen du triffst, was dich antreibt, was du tust, was du nicht tust, was du magst, was du nicht magst, wo du nachstrebst, was du dir wünschst, woher kommt das? Woher kommen die Ausgänge deines Lebens? Es beginnt in deinem Herzen, wer du im Innern bist, was du im Innern denkst, fühlst und willst. Darin beginnen die Sache. Wie ist das Herz des Menschen? Ist der Mensch im Kern gut oder böse? Wir wollen gemeinsam kurz mehrere Bibelstellen, so kurz wird es nicht sein, aber mehrere Bibelstellen dazu anschauen, die uns das menschliche Herz analysieren. Also eigentlich wie eine Diagnose davon stellen, was ist denn mit deinem Herzen, wie ist dein Herz? Und wir fangen vorne an in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. Da sagt Gott über unser Herz, über das menschliche Herz folgende Worte. Es heißt zuerst, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also erstens, was stellen wir fest? Gott sah. Gott wird in der Bibel an mehreren Stellen als der Herzenskenner beschrieben, der ins Herz schaut, hinter die Fassade, die Menschen aufsetzen, hinter deine Mimik, hinter dein Verhalten. Gott sieht den Kern des Herzens an, er prüft, er erforscht das Herz. Gott kennt den Menschen durch und durch. Und was sieht er, wenn er dann das menschliche Herz anschaut mit der Fähigkeit, die er hat? Es heißt, die Bosheit des Menschen war groß auf der Erde, nicht bisschen. Nicht 50-50, gut und böse. Die Bosheit war groß. Und dann heißt es, alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, nur böse, den ganzen Tag. Also alles nur den ganzen Tag. Und was? Böse. Das ist die Diagnose, die Gott über das Herz des Menschen stellt. Der Mensch ist im Kern schlecht. Der Mensch ist im Kern böse, ein Sünder. In 1. Mose 8, Vers 21, dürft einmal umblättern, nach der Sintflut, da sagt Gott im zweiten Teil des Verses, als er erst sagt, dass er nicht mehr ein Gericht auf diese Weise bringen will, dann bringt er aber am Ende des Verses folgende Begründung, 1. Mose 8, Vers 21, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, also von Anfang an, von klein auf. Denn es ist nicht so, wie viele Menschen behaupten, dass der Mensch neutral auf die Welt kommt und dann durch die negativen Umstände letztendlich böse wird. Und die Lösung, die die Welt dafür hat, ist Erziehung und Bildung. Erziehung und Bildung. Wir müssen den Menschen in einen Rahmen stecken, der nicht zulässt, dass dieses negative Böse zur Geltung kommt. Sondern wir müssen ihn erziehen, prägen und ihm das Wissen vermitteln, damit er das kontrollieren und richtig damit umgehen kann. Das ist Philosophie, das Denken unserer Gesellschaft. Was sagt die Bibel? Von seiner Jugend an, von Anfang an, von klein auf, ist das menschliche Herz böse. Und das macht nicht der Rahmen, in den der Mensch geboren wird. Die böse Welt, in die der Mensch geboren wird, ist das Produkt dessen, dass jeder einzelne Mensch von Anfang an ein böses Herz hat. Das ist die Diagnose der Bibel. Prediger Kapitel 9, Vers 3. Etwas vorblättern. Hiob, Psalm, Sprüche, Prediger, Hohelied. Prediger 9, Vers 3. Da heißt es, das ist ein Übel bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass ein und dasselbe Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Irrsinn oder Narrheit ist in ihrem Herzen während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Also was ist seine Schilderung? Er sagt, das menschliche Herz hat Torheit, Narrheit, Dummheit, Irrsinn in sich. Es ist voll von Bosheit während des Lebens und alle wird das Gleiche treffen. Jeder Einzelne wird sterben. Danach geht es zu den Toten. Hier auf dieser Welt hast du ein böses Herz und danach geht es zu den Toten. Das ist die Schilderung Gottes über das menschliche Herz. Ich zitiere mehrere andere Stellen. Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, arglistig, trügerisch ist das menschliche Herz mehr als alles andere. Es ist verdorben, böse oder unheilbar. Man könnte sagen, unheilbar krank. Das ist das menschliche Herz. Trügerisch, mehr als alles andere. Unheilbar krank, verdorben, böse, je nach Übersetzung. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer weiß, wie man damit umgehen soll? Was man damit machen soll? Wer kennt sich damit aus? Und in den Propheten und in Jeremia, dieses Wort Herz wird mehrmals in dem Zusammenhang weitergenannt. Es ist störrisch, es ist widerspenstig, es ist starrsinnig, es ist böse, es ist fern von Gott. Und in den kleinen Propheten kommt vor allem zur Geltung, es ist stolz und übermütig und schreit nicht zu Gott um Hilfe. Das sind die Bibelstellen zum Thema Herz. Im Herzen des Menschen herrscht Unglaube. Psalm 14, Vers 1 nennt Folgendes. Psalm 14, Vers 1. Der Tor, also der Narr, der gottlose Mensch spricht, wo? In seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Also, das menschliche Herz ist nicht nur böse, nicht nur stolz, fern von Gott, es ist ungläubig. Es sagt, es gibt keinen Gott. Es will es nicht wahrhaben und nicht anerkennen. Das Herz des Menschen, im Herz des Menschen herrscht Unglaube. Hebräer 3, Vers 12, das müsst ihr auch nicht aufschlagen, heißt es, dass im Volk Gottes es 40 Jahre durch die Wüste wanderte, Gott zornig darüber war, über was? Weil sie ein ungläubiges Herz hatten, das Gott nicht vertraut hat. Was sagt Jesus über das menschliche Herz? Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Da gibt auch Jesus eine Diagnose über das Herz des Menschen. Markus Kapitel 7, Vers 21, da sagt Jesus, es geht um die Debatte wieder, okay, was macht den Menschen jetzt eigentlich unrein, was macht ihn schlecht? Die Pharisäer, die einen Sachen haben gesagt, ja, das sind die äußeren Dinge. Die äußeren Dinge, das, womit man sich, was man zu tun hat, was man in sich aufnimmt, was du in dem Fall, ob du rein, unrein lebst, das macht dich unrein, aber wenn du dich daran hältst, dann macht dich nichts unrein. Und Jesus kehrt es um und erklärt ihnen und sagt, Leute, wisst ihr, wie ihr den Mensch verstehen müsst? Er ist nicht das Produkt seiner Umstände, sondern, Vers 21, Jesus sagt, von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor böse Gedanken, Hurerei, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge oder neidisches Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Die Sünde in deinem Leben hat ihren Ursprung nicht in deiner Familie, in deiner Schule, in deinen bösen Klassenkameraden, in deinem miesen Chef, in deinen Problemen. Der Ursprung der Sünde in deinem Leben ist dein Herz. Du machst diese Dinge und ich mache diese Dinge. Wenn diese Aufzählung von Jesus hier in deinem Leben vorhanden ist, weißt du, woher das kommt? Weil du so bist, weil ich so bin. Von innen heraus kommen diese Dinge und diese Dinge machen uns Menschen unrein, dreckig, stellen uns schlecht dar. Also, die Bibel gibt eine sehr, sehr klare Antwort auf die Frage, ist der Mensch im Kern, im Mittelpunkt, in der Steuerzentrale, ist er gut oder böse? Die bringt ein vernichtendes Urteil und sagt, der Mensch ist böse, er ist verdorben. Und dieses Herz war in Malachi das Problem. Dieses Herz ist das Problem dafür, dass kein Leben zur Ehre Gottes gelebt wird. Und ich möchte euch jetzt auf eine wichtige Sache hinweisen. Das Dramatische an dieser Tatsache des bösen Herzens ist nicht einfach nur, dass wir Dinge denken, sagen oder tun, die böse sind, sondern dass wir so total verdorben sind, dass das menschliche Herz vollkommen abgewandt von Gott ist. Das ist das Dramatische an der Tatsache, dass Gott sagt, nimm es dir zu Herzen. Nimm es dir zu Herzen, weil du tust, denkst und sagst schlechte Dinge. Nimm sie dir zu Herzen. Und die totale Verdorbenheit des Menschen zeigt was? Dass er sich nichts zu Herzen nimmt und dass er nicht zu Gott umkehrt und dass er ungläubig ist. Seine Beziehung und Stellung zu Gott ist vollkommen verdorben, vollkommen verfinstert. Da ist kein Licht da, dass er irgendwie auf den guten Weg gehen könnte oder will. Dafür 2 bis 3 Belegstellen. Römer 1, Vers 21. Das schildert uns die Bibel zuerst einmal, dass jeder Mensch eigentlich Gott kennt und weiß, dass es einen Gott gibt. Weil er diese simple Rechnung, aus nichts kommt nichts, genauso auch auf die Entstehung der Welt anwenden kann. Mein Zimmer räumt sich auch in 1 Million Jahre von selber nicht auf, so gern ich es hätte. Es ordnet sich nicht. Alles in dieser Welt, wenn es sich selbst überlassen wird, ist dem Verfall der Unordnung überlassen. Es entsteht nicht auf einmal Ordnung. Und der Mensch weiß, dass es einen Gott gibt, will es aber nicht wahrhaben. Und dann heißt es in Vers 21, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm dankbar brachten. Also sie wollten Gott nicht ehren, ihm danken, sondern in ihren Überlegungen in Nichtigkeit oder Torheit verfallen sind und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Dieses Verfinstern zeigt was? Der Mensch ist nicht in der Lage, es ist komplett dunkel um ihn, seinen eigenen Zustand wahrzunehmen oder Gott, dem, was dort gebührt, wahrzunehmen. Er ist verfinstert. Er kann Gott nicht erkennen. Es ist dunkel um ihn. Es ist dunkel. Er kann sich selbst nicht richtig einordnen und er kann Gott nicht einordnen. Er ist verfinstert. Vers 24 heißt es, Gott die Menschen in die Begierden ihrer Herzen hingegeben hat. Und in Kapitel 2, Vers 5 im Römerbrief sagt Gott, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wie ist das Herz des Menschen? Unbußfertig. Das heißt, er will als Sünder nicht umkehren. Er kann als Sünder nicht umkehren. Er ist verfinstert. Das ist der Mensch. Er ist nicht einfach nur, dass schlechte Sachen rauskommen, sondern dass er sich nicht zu Gott wenden kann. So verdorben ist er. Epheser 4, Vers 18, die letzte Stelle zu dieser Thematik. Epheser 4, Vers 18. Da wird der ungläubige Mensch, der keine Beziehung zu Gott hat, beschrieben in Vers 17. Und dann wird eine Kette gemacht. Zuerst heißt es, dass sie in Eitelkeit, im Stolz ihres Sinnes wandeln. Und jetzt Vers 18. Verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also es werden mehrere Sachen genannt. Eitelkeit des Sinnes, verfinstert am Verstand, am Denken, entfremdet dem Leben Gottes, was es bedeutet, zur Ehre Gottes zu leben, mit Gott zu leben. Und wo führt diese Kette letztendlich hin? Wegen was? Wegen der Verhärtung, der Verstockung ihres Herzens. Das menschliche Herz ist steinhart. Es ist verstockt. Es ist nicht weich, sondern es ist hart. Es wendet sich nicht zu Gott und es will sich nicht ändern. Das ist die Diagnose, die Gott stellt. Und das Dramatische an der Bosheit des menschlichen Herzens, an seiner totalen Verdorbenheit ist, dass er in diesem Zustand als ein Sünder darin gefangen ist, dass er als Ungläubiger nicht zu Gott umkehren will, dass er unbußfertig ist und dass er aufgrund dieser totalen Verdorbenheit den Fluch Gottes zu erwarten hat. Das ist es, was Maleachi weiterschildert. Wir gehen zu unserem Ursprungstext. Maleachi sagt, wenn ihr nicht hört, wenn ihr es nicht zu Herzen nimmt, meinem Namen Ehre zu geben, dann gibt es eine Konsequenz. Und diese Konsequenz, die Gott hier nennt, ist der Fluch, die Strafe Gottes. Gott beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nimmt. Siehe, ich schelte euch die Saat. Ich streue euch Mist in das Angesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. In Vers 3 wird dieser Fluch Gottes so, es ist unangenehm zu lesen. Es ist unangenehm, es wird so hässlich, so schlimm dargestellt. Und Gott sagt, ich werde euch aufgrund eurer Taten und eures Herzens verfluchen. Kurz nochmal als Erinnerung zur Definition. Dieses Wort Fluch ist in der Bibel die schärfste Strafandrohung von Gericht. Die schärfste Strafandrohung von Gericht bei einem Verstoß gegen ein Gebot. Und es hat den Strafakt Gottes zufolge. Also das ist Fluch. Die härteste Art und Weise, wie die Bibel das Gericht oder die Strafe Gottes beschreibt. Und Gott beschreibt den Fluch hier folgendermaßen. Er sagt, ich werde eure Segnungen verfluchen. Gott sagt, das Gute, das ich euch getan habe, das ist Segen, dass ich euch Gutes getan habe, euch so viel geschenkt habe, sowohl materiell als auch geistlich, dieses Gute, diesen Wohlstand werde ich in Elend verwandeln. Ich werde diese Tatsache umkehren und in etwas Schreckliches verwandeln, in eine Strafe. Ähnlich wie es bei Bileam war, als sein Fluch in Segen umgewandelt wurde. Er hat das Volk verflucht, aber letztendlich wurde dieser Fluch in Segen umgewandelt. Er konnte das Volk nicht verfluchen. Und jetzt sagt Gott, wisst ihr was? Ich werde es jetzt umgekehrt machen. Ich habe euch so viel Gutes getan, ich habe euch gesegnet, ich habe euch so reich beschenkt. Diese Segnungen werde ich in Fluch verwandeln. Ich werde euch richten. Er sagt weiter in Vers 3, siehe, ich schelte euch die Saat oder bedrohe euch die Saat oder den Samen. Je nach Übersetzung, je nach Auslegung meint es Folgendes. Entweder sagt Gott hier, mit dem Saat, mit dem Samen meint er die Nachkommenschaft. Und er sagt, wisst ihr was? Ihr werdet durch Unfruchtbarkeit aussterben. Ihr werdet durch Unfruchtbarkeit aussterben und keine Nachkommen bekommen. Oder dieser Samen, diese Saat, bezieht sich auf, im Bereich der Landwirtschaft auf den Samen aus dem Frucht hervorgeht. Und er sagt, ich werde euer Land unfruchtbar machen und ihr werdet durch Hungersnot sterben. Und wie auch immer man das auslegt, was kommt definitiv rüber? Dieser Fluch wird euch ein Ende bereiten. Dieser Fluch wird euch ein Ende bereiten, euch vertilgen, euch umkommen lassen. Das schildert Gott hier. Und dann kommt diese Beschreibung. Er sagt, ich streue euch Mist in das Angesicht. Andere Übersetzungen haben sogar die Formulierung Kot ins Angesicht. Den Mist eurer Feste und man wird euch zu ihm hintragen. Dieser Mist waren die Eingeweide der Opfertiere. Die Innereien von den Opfertieren. Und Gott sagt, wisst ihr was? Erstens, es sind eure Feste. Das, was ihr da betreibt, diesen Gottesdienst, den ihr meint für mich zu leben, das sind nicht meine Feste. Das sind eure Feste. Und diese unreine Sachen davon werde ich euch ins Gesicht streuen. Ich werde euch mit Scham bedecken und euch bloßstellen und zeigen, wie unrein ihr seid. Denn das haben letztendlich die Leute, das Volk, die Priester mit Gott betrieben. Sie haben Gott beschämt, Gottes Namen verunreinigt, Gottes Namen bloßgestellt durch ihr sündiges Verhalten als Volk Gottes. Und diese Innereien, diese Eingeweide sollten außerhalb des Lagers getragen werden und dort wurden sie verbrannt. Und was sagt Gott hier zu den Priestern? Und wie beschreibt er seinen Fluch? Wisst ihr was? Euch wird man an diesen Ort hintragen und verbrennen. Das ist mein Gericht, das ist mein Fluch, den ihr zu erwarten habt. Und dieses Gericht Gottes, dieser Fluch, wir merken das allein an dieser dramatischen Formulierung, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß, das ist nicht einfach nur ein Wort, das unheimlich klingt. Dahinter steckt eine harte Konsequenz. Und ich möchte jetzt folgende Sache mit euch machen. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich es tun soll und in welchem Ausmaß. Aber um diesen Fluch, diese Eindringlichkeit und Härte darzustellen, möchte ich mich euch einen längeren Abschnitt einfach durchlesen, wo Gott seinen Fluch beschreibt. Diesen Fluch, der das Volk trifft. Und es steht in 5. Mose, Kapitel 28. 5. Mose, Kapitel 28. Und ich möchte es ab Vers 15 vorlesen. Und da beschreibt Gott, was es bedeutet, von ihm verflucht zu sein. Gott sagt, in 5. Mose 28, Vers 15, es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, indem du darauf achtest, alle seine Gebote und seine Satzungen zu tun, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld, verflucht wird sein dein Korb, dein Backtrog, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, das Geworfene deiner Rinder, die Zucht deines Kleinviehs. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung, die Verwünschung gegen dich senden in allen Taten deiner Hand, die du tust, bis du vertilgt bist und bis du schnell umkommst. Wegen der Bosheit deiner Handlungen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich aufreibt aus dem Land, wohin du kommst, um es in Gesicht zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht, mit Fieberglut, mit Hitze, mit Entzündung, mit Dürre, mit Kornbrand, mit Vergilbung des Getreides. Und sie werden dich verfolgen, bis du umkommst. Der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, die Erde unter dir Eisen. Der Herr wird als Regen deines Landes Staub und Sand geben. Vom Himmel wird er auf dich herabkommen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden hingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst zum Entsetzen sein für alle Königreiche der Erde. Und dein Leichnam wird allen Vögeln des Himmels, den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit Geschwüren Ägyptens, mit Beulen, mit Krätze, mit Ausschlag und du wirst nicht geheilt werden können. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, mit Blindheit, mit Verwirrung des Geistes und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde in Finsternis tappt. Du wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen. Du wirst nur bedrückt und beraubt sein alle Tage und niemand wird dich retten. Du wirst dich mit einer Frau verloben und ein anderer Mann wird bei ihr liegen. Ein Haus wirst du bauen, nicht darin wohnen. Ein Weinberg wirst du pflanzen und nicht benutzen. Dein Rind wird geschlachtet werden vor deinen Augen und du wirst nicht davon essen. Vers 35. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien, an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht wirst geheilt werden können. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Du wirst anderen Göttern dienen, Holz und Stein, und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort, zum Gespött unter allen Völkern, wohin der Herr dich wegtreiben wird. Das ist so hart. Wie schrecklich ist das, was hier beschrieben wird. Allein die Tatsache, du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer Mann wird Sex mit ihr haben. Das ist die Dramatik, wie Gott es beschreibt. Dieses Gefühl, dieser Schmerz, dieser Bruch, der darin entsteht, wenn Gott verflucht, wenn Gott Gericht über einen Menschen ausspricht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gott hat sich mit Israel verlobt und sie haben Ehebruch betrieben mit anderen Göttern. Gott sagt, wisst ihr was? Die gerechte Konsequenz wird auf euch kommen. So beschreibt Gott den Fluch. Vers 45 möchte wieder einsteigen. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist. weil du der Stimme deines Herrn, deines Gottes nicht gehorcht hast, um seine Gebote und seine Satzung zu halten, die er dir geboten hat. Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und deiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Und jetzt kommt eine Begründung und eine Verknüpfung. Weil du dem Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden dienen, die der Herr gegen dich senden wird, in Hunger, in Durst, in Blöße, in Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Die Konsequenz dieses Fluches hat worin seinen Ursprung? Das Herz des Menschen hat Gott nicht mit Freude gedient. Und das ist das, was Malachi zeigt. Euer Herz ist froh und ihr habt als Konsequenz das Gericht zu erwarten. Gott sagt in dem Abschnitt weiter folgende schreckliche Worte. Er sagt in Vers 63, so wie ich mich darüber gefreut habe, dir Gutes zu tun, so wird der Herr sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und zu vertilgen. Das sagt Gott, wenn es um Fluch geht. Wir müssen uns das Gericht Gottes nicht vorstellen wie eine Konsequenz, das er selber auf sich gelegt hat und denkt, oh nein, ich bin der gerechte Richter, oh nein, die haben gesündigt und jetzt muss ich ein Urteil darüber sprechen. Das Bild, das uns die Bibel von Gottes Gericht gibt, ist, dass Gott die Gerechtigkeit liebt. Gott liebt die Gerechtigkeit und es ist nicht eine eigene Last, die er sich selbst auferlegt, Gericht und Urteil zu sprechen. Gott hat Gefallen daran, Konsequenzen über Sünde zu verhängen. Das ist das Bild, was uns Vers 63 gibt. Und dieser Fluch, und das ist kein Thema, einfach nur vom Alten Testament. Ihr dürft es selber gern mal zu Hause nachschlagen. Jesus sagt in Matthäus 25, als er beschreibt, wo er wiederkommen wird und die Menschen wie Schafe von den Böcken trennen wird. Dann wird er zu den Schafen sagen, ihr Gerechten, erbt das Reich eures Vaters. Nachher wird es als das ewige Leben bezeichnet. Das ist die eine Hälfte. Und wisst ihr, wie er die andere Hälfte beschreibt? Er sagt, ihr Verfluchten, geht ein in das ewige Feuer, in die ewige Strafe, in die ewige Pein. Ihr seid verflucht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Und ich will dich fragen, wenn du das hörst, diesen Fluch Gottes, wo gehst du hin? Was sind die Ausgänge deines Lebens? Wo wird dein Leben letztendlich hinführen? Lebst du in der Angst der Konsequenz eines Tages von Jesus selber, von unserem lieben Jesus, als Verfluchter bezeichnet zu werden? Oder hast du die Erwartung des ewigen Lebens, das Reich des Vaters zu erben? Das ist die Frage, wo es hinausläuft. Auf welcher Seite siehst du dich? Auf welcher Seite siehst du dich? Und die Situation des Menschen, und deswegen habe ich das vorgelesen und versucht deutlich zu machen, ist einfach nur schrecklich und aussichtslos. Wir kriegen hier ein Bild vom Menschen geschildert, von der Bosheit des Herzens und eine so harte Konsequenz. Die einzige Hoffnung, die uns als Menschen übrig bleibt, ist, dass Gott das Problem und die Konsequenz behebt. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wir auf uns selber sind so verdorben, dass wir nicht einen Schritt auf Gott zugehen können. Wir sehen ihn nicht mal, wir sind verfinstert. Wir können ihn nicht erkennen, wir können es nicht wahrnehmen, glauben, was er sagt. Unsere einzige Hoffnung des Menschen ist, dass Gott nicht nur als Richter handelt, sondern auch als Retter. Das ist unsere einzige Hoffnung. Und deswegen macht es Malachi so ernst deutlich. Und die Hoffnung, das Herrliche, des Evangeliums, der Botschaft der Bibel ist die, Gott sagt, ich verspreche euch etwas. Ich verspreche meinem Volk etwas. Ich werde euer Problem des Herzens heilen und ich werde die Konsequenz eures Fluches wegnehmen. Und das verspricht Gott an mehreren Stellen des Alten Testaments. Er sagt in Hesekiel Kapitel 36, Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27, diese wunderbaren, bekannten Worte. Gott verspricht etwas. Er sagt erst, er wird sie von all ihrer Unreinheit reinigen. Und er sagt, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben. Wisst ihr was? Euer Herz ist unheilbar krank. Es ist verdorben. Aber wisst ihr, was ich als Gott tun kann? Ich kann euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz, dieses versteinerte, verstockte, harte Herz, das mich nicht lieben kann, wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein weiches, lebendiges Herz. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und dass ihr in das Land kommt, das ich verheißen habe, in die himmlische Stadt, in das ewige Leben. Gott ist derjenige, der verspricht und er derjenige, von dem das ausgeht. In den Texten wird es so arg deutlich, ich werde das machen, ich werde das euch tun. Wer macht das menschliche Herz weich? Wer lässt dieses steinerne Herz schmelzen wie Wachs, dass Menschen verstehen, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Wer macht es? Gott. Und er verspricht, ein neues Herz zu geben. Gott sagt in 2. Korinther 4, Vers 6, dass er in dieses verfinsterte Herz, in dieses dunkle Herz, Folgendes tun wird. 2. Korinther 4, Vers 6, es beginnt damit, dass Gott sagt, denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es bringt die Bibel hier einen Vergleich. Wie war das denn bei der Schöpfung? Was war da? Nichts. Finsternis. Finsternis war da. Da war keine Gotteserkenntnis im Herzen des Menschen. Nichts war da. Und genauso wie Gott bei der Schöpfung der Erde dieses Wunder bewirkt hat, dass er sagt, es werde Licht, so hat er in dir, in deinem Herzen, wenn du Jesus liebst, ein Schöpfungswunder hineingesprochen. Das hast du erlebt. Das hast du erlebt, dass Gott sagt, in diese Dunkelheit soll Licht reinleuchten. In diese Dunkelheit soll Licht reinleuchten, dass du mich erkennen kannst im Angesicht Jesu Christi, dass du verstehst, wer ich bin und was ich dir tun und bereiten kann. Eine andere Stelle in Jeremia 31 sagt Gott, ich werde auch meine Gesetze auf ihr Herz schreiben und es hat folgende Konsequenz. Sie werden mich erkennen. Sie werden anfangen, Beziehung zu mir haben. Sie werden mich kennen. Sie werden nicht mehr abgewandt von mir sein, sondern dieses Volk wird zu mir gehören. Und diese Verheißung Jeremia 31 mit den Gesetzestafeln auf dem Herzen, dass Gott bewirkt, dass Menschen anfangen umzukehren und wahren Gottesdienst zu leben, geht mit folgender Tatsache einher. Gott sagt, ich werde ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an sie gedenken. Und an dieser Stelle macht Gott diesen Übergang deutlich. Er sagt, ich löse das Problem eures Herzens, ich mache das. Die Rettung eines Menschen kommt 100% von mir, nicht von einem Restfunken freien Willen, der in dir steckt, sondern die Rettung kommt 100% von mir, dass ich sie dir schenke, ein neues Herz. Und weißt du was? Ich kann dir alles vergeben. Gott verspricht nicht nur das Problem zu lösen, sondern die Konsequenzen zu tragen. Und wisst ihr was? Es besteht durch Jesus, durch das Kreuz, durchs Evangelium die Möglichkeit, keine Angst haben zu müssen, dass Gott Gefallen daran hat, an dir und an mir die gerechte Konsequenz für deine Schuld zu verhängen. Es besteht die Möglichkeit, denn Jesaja 53, wo dieses Ersühnungswerk vom Messias beschrieben wird, wo es heißt, dass er unsere Ungerechtigkeit tragen hat, dass er unsere Strafe genommen hat, er unsere Leiden getragen hat. Da heißt es, und ich will auf Vers 10 hinaus, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Woran hatte Gott noch gefallen? Gott hat nicht nur gefallen daran, Menschen für ihre Schuld zu bestrafen, sondern Gott hatte Freude daran, die Konsequenzen für unsere Schuld auf den Messias zu legen. Dass Jesus Christus für dich und mich am Kreuz stirbt und diesen Fluch aus 5. Mose 28 für dich erträgt. Dieses schreckliche Gericht Gottes hat Jesus auf sich geladen. Und ich hoffe, wenn wir dieses bessere Verständnis davon haben, was Gericht Gottes bedeutet, je mehr man das versteht und diese Furcht da in einem aufkommt, desto mehr wird man darüber staunen, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat. Jesus hat das für dich auf sich genommen, damit dich diese Schuld, dieser Fluch nicht treffen muss. Galater 3, Vers 10 sagt, Vers 10 bis 14, erstens steht dort, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Gesetz fordert. Also wenn du dein Leben auf diese Art und Weise gestalten willst, dass du selber probierst, aus deinem bösen Herzen heraus, du sagst, Gott, ich will dich lieben, ich will dir was Gutes tun, ich will die 10 Gebote halten, ich will ein guter Mensch sein. Weißt du, unter was du stehst? Unter dem Fluch, weil du es nicht tun kannst. Du kannst es nicht tun. Und du wirst unter diesem Prinzip der Gesetzlichkeit, des selber probieren, wirst du nichts ernten als Strafe und Konsequenz. Aber Gott hat was gemacht? Und Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Gott hat Jesus ans Kreuz nageln lassen. Freiwillig hat Jesus das auf sich genommen und hat den Fluch, so heißt es in Galater 3, auf sich genommen, damit wir Segen bekommen können, heißt es dann in Vers 14. Damit wir den Segen Abrahams, den Segen Gottes, das Gute Gottes, das ewige Leben, Vergebung der Schuld, damit wir das bekommen können. In Jesus Christus brauchen wir keine Angst davon haben, dass Gott das Gute in Elend verwandelt, sondern in Jesus Christus verwandelt Gott unseren Fluch, unsere Strafe in Segen. Das macht Gott in Jesus Christus am Kreuz. Jesus Christus hat nicht einfach nur diesen Fluch, diese Strafe getragen, sondern er hat genauso die Scham, diese Bloßstellung aus Malachi 3, Vers 3 auf sich genommen. Jesus wurde von den Menschen, die er geschaffen hat, bespuckt. Man hat ihm die Spucke ins Gesicht gespien. Das hat man mit Jesus gemacht. Man hat ihn ins Gesicht geschlagen. Von den Priestern, von den Pharisäern und von den Römern. Beide haben ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn ausgelacht, verhöhnt und gesagt, wenn du Gott bist, dann sag uns doch, wer dich gerade geschlagen hat. Was ist das für eine Demütigung? Was ist das für eine Bloßstellung? Jesus hat außerhalb des Lagers, da wo diese Innereien der Opfertiere verbrannt wurden, hat Jesus außerhalb des Lagers für uns den Fluch getragen. Was ist das Fazit meiner Botschaft? Warum diese Schilderung von dem Fluch, von dem Herz und von dem, was Gott tut? Ich will dich an Folgendes erinnern. Wenn du feststellst, aber mein Herz ist nicht hart, mein Herz ist weich, es tut mir so leid, wenn ich sündige, es tut mir so leid, wenn ich keinen Gottesdienst lebe, wenn ich Gott nicht ehre. Weißt du, wer dieses Herz zum Schmelzen gebracht hat? Allein Gott. Das hast du dir nicht selber ausgedacht. Dein Herz war unbußfertig, mein Herz war unbußfertig und böse. Gott hat dir ein Geschenk bereitet, Gott hat dir Segen gebracht. Das hat Gott dir geschenkt. Gott hat durch den Glauben dein Herz gereinigt. Gott hat dein Herz mit dem Blut des Lammes besprengt und gereinigt. Das hat Gott an dir getan. Gott hat deine Herzenstüre aufgemacht. Und wisst ihr, anstatt Bosheit, anstatt diesen schlechten Dingen, die im Herzen wohnen, darfst du jetzt was erleben? Dass Christus in deinem Herzen wohnt durch den Glauben. Dass der Friede Gottes in deinem Herzen wohnt. Dass dein Herz Ruhe erfahren kann und keine Angst vor dem Fluch. Das hat Gott dir geschenkt. Das hat Gott dir geschenkt. Und weißt du was? Diese Bibelstellen, das ist so wunderbar, wenn man das Herz anschaut. Gott hat dieses Herz versiegelt. Gott hat seinen Frieden, seine Vergebung, seinen Geist in dein Herz gesandt und hat dann abgeschlossen und gesagt, und das bleibt da drin, bis du bei mir bist. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Herz wieder von mir abfällt. Gott hat dein Herz gereinigt, verändert und er bewahrt dein Herz in Jesus Christus. Er macht dein Herz durch Gnade fest. Du darfst wissen, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Diese Geschenke, diese Segnung hat Gott aus seiner Gnade dir bereitet. Und ich möchte, wenn du aber festgestellt hast und zugehört hast und gemerkt hast, mein Herz ist irgendwie nicht so. Mein Herz ist immer noch abgewandt von Gott und ich liebe Gott nicht. Die Bibel schildert uns ein wunderbares Gebet in Psalm 51. Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Bitte Gott, mach du das. Ich kann mein Herz nicht ändern. Ich kann mich nicht zu einem guten Menschen verwandeln. Schaffst du es. Gib du mir bitte ein reines Herz, dass ich dich lieben kann und dass ich verstehen kann, dass du den Fluch für mich getragen hast. Denn selig sind, die reines Herzens sind, sie werden Gott schauen. Das ist unsere Zukunftserwartung. Und ich möchte euch jetzt einladen, mit mir gemeinsam diesen großen Gott anzubeten. Wir wollen aufstehen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Gott Danke zu sagen, Gott zu bitten, und all diese Eindrücke, die ihr jetzt nach der Predigt in euch tragt, vor ihm zu bringen. Und danach wollen wir noch gemeinsam Anbetungslieder singen. Steht gerne auf, ihr habt die Möglichkeit, jetzt Gott anzubeten.